Herzlich willkommen bei Nur Bares ist Wahres. Triple Income Investing mit Dividenden, Optionen und Zinsen. Und nach dem zumindest vorläufigen Ende der Null- und Negativzinsen, da rücken vermehrt wieder die Anleihen in den Fokus der Kapitalanleger. Und das war ja auch einer der Hauptgründe für den Kursverfall der Aktien bzw. auch der Bestandsanleihen im Zuge der Zinswende im Jahr 2022. Ob sich aber dieser Zinsanstieg unter dem Strich nun rechnet oder nicht, sprich nach Inflation und Steuern lohnt, das kommt sehr auf den Einzelfall an. Fakt ist in jedem Fall, wer 4% Zinsen pro Jahr auf das Tagesgeld erhält bei einer angenommenen Inflationsrate von 3%, der steht nach Steuern genauso da wie jemand mit einem gänzlich zinsfreien Konto bei Null Inflation. Ja, und deutlich positive Realzinsen, eventuell sogar ein Alpha, also eine Überrendite, das zieht dann doch etwas mehr Rechercheaufwand nach sich. Und genau dazu hat der Zinsfachmann Norbert Schmidt, seines Zeichens Portfolio-Manager beim FU-Fonds Bonds Monthly Income, die ihm eigene Expertise zu Papier gebracht und ein äußerst interessantes und lehrreiches Skript veröffentlicht, das kostenlos auf der Seite des Fonds im PDF-Format heruntergeladen werden kann. Und zu diesem Skript, da durfte ich sogar ein kleines Vorwort verfassen. Und was Anleihen gegenüber Aktien so interessant macht, warum nicht jeder High-Yield-Bond automatisch eine Schrottanleihe ist und was es mit diesem ominösen Alpha auf sich hat und vor allem, wo sich entsprechende Quellen, also Alpha-Quellen befinden, das habe ich mit Norbert Schmidt im nachfolgenden Interview besprochen. Und genau dahin gebe ich jetzt auch ohne weitere Umschweife ab. Heute bei mir im Geldgespräch habe ich erstmals, und das freut mich natürlich besonders, einen Anleihe-Experten zu Gast. Er ist studierter Wirtschaftsingenieur und hat sein Handwerk im Bereich der Restrukturierungen, Fusionen und Übernahmen von Unternehmen und deren Finanzen erlernt. Heute managt er einen Fonds mit Fokus auf Hochzinsanleihen, das wird auch heute das Thema sein, der, man höre und staune, monatlich ausschüttet. Das ist ja auch in Deutschland eine Besonderheit. Und damit hallo nach Dresden und ganz herzlich willkommen, Norbert Schmidt.
Hallo Luis und hallo an alle da draußen, die zuhören.
Oh, ins Gespräch einsteigen. Zwei ergänzende Anmerkungen, nämlich zum einen, der eine andere Zuschauer, Hörer wird dich bzw. deinen Fonds kennen, auch als Sponsor des Einkommens oder Co-Sponsor des Einkommensinvestoren-Podcasts, den ich jetzt zusammen mit dem Anton mache. Von diesem Sponsoring sind wir aber heute frei. Das heißt, wir reden hier frank und frei über die Welt der Anleihen und haben ja eben keine direkte finanzielle Verbindung. Das nur als Hinweis. Zweiter Hinweis, wir tun hier unsere eigene Meinung kund. Du bist heute hier als Norbert Schmidt, nicht als Fondsmanager oder Promotor und dementsprechend unsere Aussagen keine Empfehlung, keine Beratung, sondern reine Wissensvermittlung. Und damit starten wir doch gleich ins Thema. Anleihen gelten ja eher ein Stück weit als langweilig. Insbesondere die letzte Dekade, da rentierten die Papiere ja auch noch äußerst schwach, teilweise sogar negativ. Und das, obwohl ja der Anleihemarkt global gesehen deutlich größer als der Aktienmarkt ist. Trotzdem, die meisten Leute finden ihre Liebe ja dann doch irgendwo bei den Aktien. Wie bist du denn bei den Anleihen gelandet?
Ja, also wie war das eigentlich bei mir? Nach der Bundeswehr habe ich angefangen, meine ersten Aktien zu kaufen, bin von Natur aus eher Zahlenmensch und ich denke, das Studium spiegelt das ja auch wieder. Bin eher auf der Value-Schiene unterwegs, habe dann irgendwann nach Jahren der Börsenerfahrung auch für meinen Sohnemann ein Depot angelegt und bin durch Zufall auf monatlich ausschüttende Aktien in den USA gestoßen und habe zu der Zeit auch schon in Anleihen investiert. Und dann war eigentlich so die Überlegung, Moment, Also erstens die Erfahrung, okay, mit Anleihen kann man auch Geld verdienen. Ich hatte damals, das ist jetzt auch schon über 5 Jahre her, einen Vortrag an der TU Dresden gehalten zum Thema, wann würdet ihr, liebe Aktionäre, eigentlich eure Aktieninvestments aufgeben? Für welche Rendite? Und da kam so raus, dass 2 Drittel eigentlich für 6, 7% Rendite ihr Aktienengagement aufgeben würden. Da haben wir gesehen, Gerhard und ich, die wir damals auch schon zusammengearbeitet haben, das kriegen wir hin, da geht vielleicht was. Und auf der anderen Seite eben diese monatlich ausschüttenden Aktien aus den USA beziehungsweise Kanada, Dream Global gibt es heute leider nicht mehr als Aktie, weil die übernommen wurden, aber auch eine Realty Income ist ja bekannt und ist im Portfolio meines Sohnemanns. Und dann eigentlich diese Verknüpfung, der große Wettbewerbsvorteil oder Unterscheidungsmerkmal zwischen Anleihen und Aktien ist das Thema Planbarkeit, diese Zinserträge, die die Investoren erwirtschaften. Das sind ja Zinszahlungsverpflichtungen, die die Emittenten eingehen. Und diese Zinszahlungsverpflichtung wird täglich abgegrenzt. Jeden Tag gibt es ein kleines bisschen mehr Zins. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Planbarkeit. Und wenn es diese Planbarkeit gibt, dann müssen eigentlich diese monatlichen Ausschüttungen eigentlich für Anleihen perfekt passen. Und von daher, so kam das eigentlich zusammen. Ich komme aus der Aktienwelt, habe positive Erfahrungen im Anleihemarkt gesammelt, auch damals schon im höherverzinslichen Bereich, gesehen, dass Fundamentalanalyse, Bottom-up-Investieren, dass das ein Alpha generiert und dann eben in Kombination mit, okay, es gibt da schon Aktien und das passt eigentlich viel besser zu Anleihen und so kam es dann zu dem neuen Modell Fokus auf Anleihen, auf planbare, stabile Erträge und das eben mit dieser monatlichen Ausschüttungspolitik.
Sprichst du ja einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich die Erwartungshaltung gegenüber einem Unternehmen ist ja eine andere, ob ich jetzt Eigenkapitalgeber bin, also Aktionär, oder Fremdkapitalgeber, sprich eine Anleihe gezeichnet habe. Ja, auf der einen Seite habe ich ja schon ein spekulatives Element, auf der einen Seite bin ich interessiert daran, dass natürlich sich der Wert des Unternehmens und damit auch der Anleihe, Entschuldigung, der Aktie steigert, dass sich das widerspiegelt in steigenden Dividenden, in steigenden Kursen.
Ja.
Gegebenenfalls bin ich dann auch gewillt als Aktionär, dass das Unternehmen entsprechende Risiken eingeht. Als Anleihehalter bin ich ja im Prinzip schon gegenteilig positioniert. Das heißt, ich möchte möglichst wenig Risiken. Ich möchte, dass kontinuierlich Zins und dann auch am Ende natürlich die Tilgung hier bedient wird. Ich möchte, dass das Unternehmen auf jeden Fall durchhält finanziell bis zum
Ja.
Tilgungsdatum und dass hier möglichst wenig Experimente gewagt werden. Ist das so richtig oder gibt es da noch weitere Überlegungen, die für einen Anleiheanleger wichtig sind?
Ja, also vielleicht auch da nochmal der Hinweis, also dass Anleihen ja nicht gleich Anleihen sind. Also es gibt Investment-Grade-Anleihen, also Anleihen von Emittenten höchster Bonität. Es gibt eben Anleihe-Emittenten unterhalb des Investment-Grade, Sub-Investment-Grade. Das ist unser Spezialgebiet. Und dann gibt es eben die Aktionäre. Und wir haben in der Tat diesen Vorrang. Also erst wird das Fremdkapital bedient und alles, was dann noch übrig bleibt, ist der Wert für die Aktionäre. Das ist dann die Marktkapitalisierung und dieses Modell, also dass dieser Gesamtunternehmenswert, der Marktpreis, also für ein Unternehmen, für ein Geschäftsmodell und für die heutigen und aber vor allem auch zukünftigen Cashflows angesetzt wird, dass der sich eben in diesen Wert des Fremdkapitals und diesen Wert des Eigenkapitals, also wenn das Unternehmen jetzt nur Anleihen finanziert ist, den Wert der Anleihe plus sozusagen den Wert der Beteiligung oder der Marktkapitalisierung, wenn es ein notiertes Unternehmen ist, dass sich das so zusammensetzt, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Und ich finde eigentlich ein Bild immer ganz zutreffend, wo einem das auch privat begegnet, um so ein bisschen greifbarer zu machen, was da eigentlich unser Geschäft ist. Also im Privaten würde ich jetzt mal sagen, also wo geht man da mal hohe Verschuldung ein, eigentlich bei einem Immobilienkauf? Das ist jetzt unsere Analogie. Es gibt eine Immobilie, die hat einen bestimmten Kaufpreis, weil sie einem selbst eine private Mietzahlung erspart oder zu Mieterträgen führt. Und jetzt ist man bereit, eben möglicherweise, wenn man nicht genug Eigenkapital hat oder eine bestimmte Eigenkapitalrendite erwirtschaften möchte, dass man dann eben auch Fremdkapital nutzt, oft eben eine Bankfinanzierung. Und dann ist eben die Frage, finanziert man 20% des Kaufpreises über Verschuldung, dann ist das sozusagen in unserer Welt, wenn die Immobilie dann ein Unternehmen ist und 20% vom Unternehmenswert eben Fremdverschuldung ist, Fremdkapital ist, dann wäre das jetzt nach unserer Welt ein Investment-Grade-Emittent. Wenn man jetzt mit 60% vom Gesamtwert finanziert, dann wäre es jetzt ein Sub-Investment-Grade-Emittent. Und das ist sozusagen unser Spezialgebiet. Wir sind immer noch vorrangig. Wir sind in den Emittenten, die auch stabile Geschäftsmodelle haben, mit stabilen Cashflows, am liebsten natürlich auch noch leicht wachsend, aber eben noch mit einem großen Risikopuffer, mit einem großen Risikopuffer. Im Prinzip die Analogie, wie ich es jetzt für die Immobilie gemacht habe. Und und deswegen der Charme ist, um das nochmal zusammenzufassen, der Charme ist eben, dass wenn man eben bereit ist, auch außerhalb des Investment-Grade-Anleihenbereichs zu investieren, dass man die Chance hat, eben auch aktienähnliche Renditen zu erwirtschaften und das bei deutlich geringerer Volatilität. Und das motiviert uns und nach unserer Einschätzung und von dem, wie wieder der Zuspruch für unser Tun ist, sehen das die Investoren auch so.
Das wäre jetzt nämlich der springende Punkt, denn meine eigene Einstellung, muss ich auch sagen, über viele Jahre war, naja, warum soll ich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen zurückgreifen? Da kann ich ja gleich in Aktien investieren. Da habe ich eine ähnliche Rendite im Schnitt bei genau der gleichen Schwankung, aber ich habe noch einen greifbaren Sachwert und nicht einen abstrakten Geldwert. Ja. Deswegen war meine Präferenz auch hier immer ganz klar die Aktie. Aber du sagst ja, dass in diesem Segment, auf das du dich da fokussiert hast, sind die Schwankungen, ist das Risiko deutlich geringer als bei Aktien, in dem Sinne, dass ich zumindest spätestens zum Tilgungszeitpunkt eine relativ verlässliche Tilgung habe, beziehungsweise die natürlich antizipieren kann, oder Ausfälle antizipieren kann, indem ich eben eine breite Streuung fahre, aber trotzdem eine aktienähnliche Rendite habe. Wäre das so richtig zusammengefasst aus deiner Sicht?
Ja, das kann man definitiv so sagen und das gilt definitiv für unseren Markt und wir werden ja dann auch noch darüber sprechen, dass man als aktiver Fondsmanager nicht nur diesen Markt nachbauen kann, sondern auch nach Kosten diesen Markt schlagen kann und das hat ja auch Gründe oder Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit man das schafft. Was mir aber ganz wichtig ist, also der Markt ist eben die Summe aller Bestandteile und im Moment haben wir so ein bisschen Hype-Phasen bei dem Thema künstliche Intelligenz und Bitcoin und alle gucken immer darauf und haben Angst, dass sie da irgendwas verpassen, was auch verständlich ist. Aber wir kennen natürlich auf der anderen Seite auch die Corona-Highflyer wie Peloton und keine Ahnung. Also man drückt dann auch gedanklich immer ganz schnell die Kandidaten weg, die sich eben in so einem Markt auch befinden und wo man dann irgendwann mal die Reißleine zieht oder auch nicht. Das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Aber auch dieser Aktienmarkt ist ja nicht risikolos. Und mein Opa fragt mich immer, und Norbert, machst du noch Börse? Und dann sage ich immer, ja, im Durchschnitt geht es in die richtige Richtung. Dieses im Durchschnitt, das ist der entscheidende Unterschied. Und im Durchschnitt können eben diese höherverzinslichen Anleihen mithalten. Und im Durchschnitt sind eben diese höherverzinslichen Anleihen mit einem geringeren Risiko. Auf Einzeltitelebene sehen wir sowohl im Aktienmarkt als auch im High-Yield-Markt, dass es da natürlich Ausreißer geben kann, im positiven wie im
Ja.
negativen.
Ja. Um nochmal so das Segment herauszudestillieren, in dem du dich bewegst, weil natürlich da auch da verschiedene Begriffe in der Literatur verwendet werden. Also, Investment-Grade-Bereich, da fallen ja klassischerweise so die Staatsanleihen aus den westlichen Industrieländern hinein, vielleicht auch die ein oder andere Unternehmensanleihe von sehr bonitätsstarken, sehr großen Unternehmen. Und unterhalb dieser Schwelle im Non-Investment-Grade-Bereich, dann sind wir halt eben in diesem High-Yield-Bereich, also High-Yield, hohe Zinsen, wortwörtlich übersetzt. Wir sind aber nicht im Bereich der Junk-Bonds, weil häufig sieht man ja auch diese Gleichsetzung. Ja, alles, was High-Yield ist, ist gleich Junk-Bonds. Das ist natürlich eine wenig schmeichelhafte Umschreibung dann für das gesamte Anleihesegment unterhalb Investment-Grade.
Ja, wer uns wehtun will, der sagt natürlich sowas. Wir sehen es ein bisschen anders und verweisen immer auf Einzelemittenten, die sich eben in diesem Markt tummeln. Also zum Beispiel eine Techem hat sicherlich jeder schon mal in den letzten 12 Monaten in den Medien gelesen. Die sind gerade im Verkauf. Das ist ein Unternehmen, was einem Schweizer Private Equity Investor gehört und der ist jetzt gerade in Verkaufsverhandlungen und hat diesen Kaufpreis damals bei Übernahme eben auch mit Anleihen finanziert. Und da wird es jetzt möglicherweise einen Eigentümerwechsel geben. Mal schauen. Wir haben ein Unternehmen wie Douglas, was jetzt an die Börse gegangen ist. Und also auch das ist ein Emittent, der Anleihen finanziert ist. Da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal drauf, weil es da auch einen interessanten Aspekt gibt. Und von daher, ich möchte davor warnen, eben dieses Segment als Junk Bonds zu bezeichnen. Weil wenn man sich eben diese Themen in der Tiefe anschaut, dann erkennt man eben, dass dort auch sehr, sehr, ja, attraktive Geschäftsmodelle vertreten sind. Um unsere Immobilienanalogie zu verwenden, das sind dann eher die Wohnimmobilien mit sehr stabilen oder leicht steigenden Cashflows, die dann aber auch mal statt mit 50% eben mit 70% finanziert sind und deswegen eben höhere Coupons zahlen müssen. Und das sind eigentlich auch die Modelle, die wir bevorzugen, wo eben der Wert, ich sage jetzt mal der Immobilie, also übertragen, der Wert des Unternehmens stabil bleibt oder sogar leicht wächst und die Verschuldung dann eben immer tragbarer wird. Das sind eigentlich die Kandidaten, die wir suchen.
Wo du jetzt die Analogie mit den Immobilien genannt hast. Man könnte ja auch darauf abzielen, sagen, ja, das eine sind erstrangige Besicherungen, zweitrangige Besicherungen. Im zweiten Rang, der ist ja nicht Schrott, aber ich muss trotzdem höhere Zinsen bezahlen dafür, ne?
Das außerdem, genau, das ist jetzt
Ja.
noch einer der nächste Schritt. Also im Immobilienbereich, du sprichst es an. Also wir haben da eine Tranchierung, ja.
Ja.
Das ist auch das, ja gut, das geht jetzt vielleicht zu weit. Also 2008 war das ein Thema, da hat man eben auch tranchiert. Jetzt ist es eben, gibt ja auch börsennotierte Immobiliengesellschaften und Immobiliengesellschaften, die Anleihen ausgeben. Und da war dann eine Tranchierung, dass eben die Bank eben im Grundbuch steht. On top dann eben noch Anleihen genutzt werden. Ich sage jetzt mal im Verschuldungsgrad dann von 25% bis 40%. Dann gibt es möglicherweise noch eine Hybridanleihe und dann kommt erst der Wert der Aktie, also der Marktkapitalisierung. Also das ist natürlich eine weitere Möglichkeit, also der Ausdifferenzierung der Verschuldung. Da gibt es dann unterschiedliche, ja, unterschiedliche Preise für das Risiko und die Bank ist halt dann an erster Stelle und wird als erstes bedient, hat sozusagen den supersicheren Teil und dann kommen die Anleihegläubiger, dann gibt es manchmal noch vorrangige Anleihegläubiger und nachrangige Anleihegläubiger, dann gibt es möglicherweise noch Hybrid-Anleihegläubiger und dann kommen die Aktionäre. Das ist dann aber schon die hohe Kunst der Tranchierung, aber in der Tat, das ist auch ein Thema, ja, speziell auch für Immobilienunternehmen.
Und ganz vorneweg natürlich der Fiskus, den wollen wir nicht ganz vergessen. Aber kommen wir zu den Anleihen. Jetzt könnte ja ein Anleger, der sagt, ja, hört sich soweit interessant an, auch dieses Segment. Und wenn ich lange genug suche, dann werde ich sicherlich den einen oder anderen Index auch finden. Es gibt ja eine Fülle von Anleiheindizes, ebenso wie Aktienindizes. Und nun hast du auch an anderer Stelle geschrieben, dass ein Anleiheindex nicht so ohne weiteres zu vergleichen ist, was die Konstruktion angeht und daher auch die Replikation wie ein Aktienindex. Wieso ist das so? Ich meine, Anleihen börsennotiert sind ja auch Wertpapiere. Warum kann ich da nicht einfach auch, wie beim S&P 500 entsprechend einen Index erstellen auf einen Anleiheindex auf Basis umlaufender Anleihen mit einer bestimmten Laufzeit, mit einer bestimmten Bonität?
Ja, also es gibt das schon, es ist aber nicht so ausdifferenziert wie im Aktienbereich. Also wir haben im Aktienbereich ja den Gesamtindex, dann haben wir Teilindizes für Branchen, dann haben wir gleichgewichtete Indizes und marktkapitalisierungsgewichtete Indizes, die dann über ETFs abgebildet werden. Ganz so weit sind wir da im Anleihenbereich noch nicht. Also ich denke, das ist der wichtige Unterschied. Das zweite Wichtige, was man wissen muss, ist, dass wir bei den Einzelinvestments, dass wir da immer über Anleihen reden, die eben mit einer Stückelung von 100.000 Euro nur gehandelt werden können. Also das heißt, wenn man dort einen Anteil kaufen will, dann braucht man schon mal einen sechsstelligen Betrag, um überhaupt in dem Markt bei genau einem Titel dabei zu sein. Das hat natürlich noch nichts mit Streuung zu tun und mit professioneller Portfoliosteuerung. Also von daher muss man eben auch sehen, dass eigentlich dann ETFs de facto ja eine der Möglichkeiten sind, um überhaupt in diesem Markt zu sein. Und das würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, weil man dann eben noch nicht Zugang zu diesen Finanzinformationen hat, die wir als professioneller Investor in diesem Markt bekommen, um eben die operative Entwicklung ja tracken zu können, nachvollziehen zu können, zu schauen, dass eben das operative Geschäft sich in die richtige Richtung entwickelt und eben die Verschuldung tragfähig bleibt.
Du hast natürlich auch die Problematik, also Problematik in Anführungsstrichen bei der Indexkonstruktion, dass hier beispielsweise ein Unternehmen, was ohnehin, nehmen wir mal an, hohe Schulden hat, diese auch noch ausweitet, dann im Index ja noch mehr Raum einnehmen würde, obwohl sich die Situation ja finanziell verschlechtert hat. Das ist ja bei
Ja,
Aktien
das
eben
kann in
nicht
der Tat
so
passieren.
zwangsläufig.
Ja, das hatten wir auch so oder haben wir auch so notiert. Auf der anderen Seite, im Aktienbereich haben wir eben auch bei diesen marktkapitalisierungsgewichteten Indizes, haben wir dann auch, dass hohe Marktkapitalisierung mit höheren Anteilen am Index belohnt werden, will ich jetzt mal sagen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Thema im Anleihenbereich. Also aus Risikogesichtspunkten, ja, so würde ich das mal beziffern. Ja, ich will den Punkt nicht abschwächen. Er gilt auf jeden Fall. Also weil man eben nicht, es ist eben nicht risikogewichtet, sondern in der Tat gesamtverschuldungsgewichtet. Aber es gibt natürlich dann auch Emittenten, die einfach diese Größe mitbringen. Und von daher, ja, also es kann da eine Verzerrung geben. Und wir sehen das auch, dass hier und da eben Emittenten Verschuldung aufbauen, was eben zu Lasten der Bonität geht. Aber wir sehen eben auch, je nachdem, welchen Aktienindex man anschaut, also dass wir da ja auch diese Marktkapitalisierung haben. Aber wir sind eben auf der ETF-Seite oder auf der Indexseite bei den Anleihen noch nicht so fein ausdifferenziert wie auf der Aktienseite.
Da fällt mir tatsächlich eine Analogie ein, die es vielleicht trifft. Ich habe ja zu einer Wertpapierklasse, den sogenannten Preferred Shares, ja auch mal ein Buch geschrieben. Und da gibt es ein ähnliches Phänomen. Der Markt ist ja noch kleiner, deutlich kleiner als der Anleihemarkt. Aber auch auf dieses Segment gibt es eben ETFs. Aber das ist zum Beispiel auch ein Segment, was ich gar nicht mit ETFs abdecke, wo ich auch meinen Lesern und Hörern immer sage, ja, genau hingucken, weil diese ETFs eben, also die Indizes, die es gibt, sehr marktbreit sind. Ja, das heißt, ich kaufe hier tatsächlich alles ein, querbeet. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, aufgrund der Emittenzstruktur, ich habe immer einen Bankenversicherungsschwerpunkt mit drin und ich habe eben dann auch querbeet über alle Bonitätsstufen da was drin, weil es eben sehr kleiner Markt ist, weil es eben wenig Indizes gibt. Und hier eben aus meiner Sicht lohnt es sich eben auch unter Rendite-Risikogesichtspunkten gezielt Preferred Share Picking zu machen und sich hier bestimmte Papiere rauszusuchen, um eben mehr eine sichere Schiene zu fahren oder eben mehr eine spekulative und nicht zum Beispiel dieses Mischmasch, was in den Indizes durch die Bank weg eigentlich abgebildet ist.
Ja, also das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Das gilt für die Preferred Shares genauso wie für Anleihen. Also worum geht es eigentlich? Warum werden diese Anleihemittel aufgenommen? Geht es darum, um dem Management strategische Freiheiten zu schaffen, weil die Bankfinanzierung zu, ja, von den Covenants und so weiter zu knebelhaft gestrickt ist? Möchte man seine Finanzierungsstruktur erweitern, weil man möglicherweise schlechte Erfahrungen mit Banken gemacht hat. Das sehen wir vor allem dann nach 2008, also dass da einfach Banken radikal und ungefiltert ihre Geschäftsbeziehungen zurückgefahren haben, ohne mal mit dem Emittenten zu sprechen. Also da wurde viel Porzellan zerschlagen zwischen Banken und Unternehmen und Geschäftsführung von denen. Also das ist auch eine Motivation. Dann sehen wir das Thema, möchte man eine Übernahme stemmen und so weiter. Aber es gibt eben auch immer die Fälle, wo man sagt, okay, jetzt retten dann die Preferred Shared Investoren die Kreditgeber. Ja? Und das sind möglicherweise die Fälle, die dann vielleicht nicht so attraktiv sind aus Investorensicht. Also da muss man eben genau hinschauen. Da sage ich, okay, der Index muss das natürlich abbilden, weil es ein legitimer Teil des Marktes und wird dann auch aufgenommen. Für mich jetzt als aktiver Portfolio Manager, also ich möchte da schon genau wissen, was dann passiert und was eigentlich der Treiber dann auch einer Emission ist.
Ja, das sind wir ja schon beim aktiven Portfolio-Manager und beim Lieblingsbuchstaben aller Investoren, Alpha. Wie schaffe ich es denn als Portfolio-Manager, wenn ich dann auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung habe, um bei 100.000 Minimum-Investment für einen Anteil hier tatsächlich einen Titel mir rauszusuchen mit einem besonders vorteilhaften Rendite-Risikoprofil? Und warum werden diese, ich nenne es mal jetzt besonderen Chancen oder halt die besseren Renditen im Vergleich zum Risiko nicht wegarbitriert, obwohl der Anleihemarkt ja doch größer ist als der Aktienmarkt und auch deutlich liquider, in weiten Teilen zumindest.
Ja, also der vom Volumen ist er größer, aber wenn wir jetzt mal so eine 500 Millionen Euro Anleihe betrachten, also das ist jetzt nicht klein, aber auch noch nicht riesig, so eine 500 Millionen Euro Anleihe wird dann eben in Hunderttausender Stückelungen ausgegeben. Das heißt, es gibt am Ende nur 5.000 Stück. Das heißt also, die Liquidität ist dann eben doch schon eine andere als im Aktienmarkt, als jetzt bei einer Aktie, die eine Marktkapitalisierung von 500 Millionen Euro hat oder nehmen wir auch gerne eine Milliarde. Also das ist dann, das kann man dann eben einfach hochrechnen. Und also das ist sicherlich ein Thema. Ich denke, was ganz wichtig ist, der Aktionär schaut sicherlich eher auf Wachstumschancen und der Anleihegläubiger schaut eben eher auf das Risikoprofil. Und natürlich, ein Wachstumsunternehmen reduziert ein bisschen Risiko, wenn es eben gutes Wachstum ist, profitables Wachstum. Und von daher, also am Ende für uns als Investoren, wir haben zwei große Ertragsquellen. Das eine ist das Thema Zinsänderung. Das kann mal so und mal so sein. Und wir haben in den letzten 5 Jahren gesehen, dass der Markt eben auch sehr schnell drehen kann. Das Jahr 2022 oder Beginn 2022 in den 18 Monaten dann danach, also bis in 23 hinein, haben wir eine Zinserhöhung im kurzfristigen Umfeld von 4,5 Prozentpunkten gesehen. 4,5 Prozentpunkte in 18 Monaten, das ist eine Geschwindigkeit einer Zinsänderung, die es in den 50 bis 100 Jahren davor nicht mehr gegeben hat. Also das war ein riesen Umschwung für alle Märkte, auch für die Aktienmärkte. Und also deswegen so dieses Thema Zinsänderungsspekulation, da kann man ja Short und Long gehen und so weiter. Das ist nicht so unser Thema. Die zweite große Renditequelle ist eben dieses Thema Bonitätsentwicklung. Und das ist unser großer Hebel, mit dem wir einen Unterschied machen. Und es gibt eben, um das mal sehr deutlich zu sagen, es gibt eben B-Emittenten, die auf einem aufsteigenden Ast sind und es gibt eben B-Emittenten, die auf einem absteigenden Ast sind. Und wer jetzt nur das Rating anschaut, der sieht eben B. Ratings sind ja dafür da, um Kreditrisiken vergleichbar zu machen. Und wir gucken eben eine Stufe dahinter, wollen eben die Primärquellen haben, also die Quartalsberichte und Jahresabschlüsse, wollen selbst das erstens die Geschäftsmodellrisiken verstehen, zweitens die operative Entwicklung und legen eben Wert darauf, dass sich dieses Unternehmen aus Risikosicht, aus Bonitätssicht nach vorne entwickelt. Wir suchen hier die Outperformer des Marktes und nicht die auf dem absteigenden Ast sind und vielleicht trotzdem die Refinanzierung schaffen, aber eigentlich sozusagen unter der Motorhaube sich das Risiko erhöht. Ja. Und das ist unser Mehrwert, unser primärer Mehrwert. Es gibt noch mehr Alpha-Quellen. Aber das ist der Kern unseres Mehrwertes.
Wie stelle ich denn fest aus Kreditgebersicht, dass ein Unternehmen auf dem aufsteigenden Ast ist und nicht auf dem absteigenden?
Also üblicherweise sind das zum Beispiel jetzt nicht unbedingt junge Unternehmen. Das heißt, wir haben eben eine Entwicklung, die wir verfolgen können, im Idealfall sogar nicht nur für 10 Jahre, sondern sogar für 20 Jahre, sehen dann eben, wie konjunktursensibel ist ein Geschäftsmodell. Und Refresco ist so ein Unternehmen, das hatten wir bis Sommer 2022 im Portfolio, dann wurde die Anleihe vorzeitig gekündigt. Das ist ein Unternehmen, das war börsennotiert, wurde dann von der Börse von einem Private Equity Investor genommen. und war davor aber auch schon mal Private Equity geführt und so weiter. Und das heißt, es gab ein paar Prospekte, die auch weit in die Vergangenheit reichen. Es gab eine Börsenhistorie, wo Quartals- und Jahresberichte öffentlich gemacht wurden. Und es gab dann die Phase, wo es dem letzten Eigentümer, der dann die Anleihe hatte, wo der das auch öffentlich gemacht hat. Das heißt, ich hatte mal einen weiten Zeitraum, über den diese operative Entwicklung abgebildet war. Und da konnten wir das eben nachvollziehen. Das ist ein so ein Ansatz. Das zweite ist, wir haben einen Emittenten im Moment im Portfolio, der ist in einer Branche unterwegs, die jetzt objektiv betrachtet vielleicht nicht so sexy ist, Modehandel, aber der ein Outperformer in diesem Markt ist. Und man könnte sogar so weit gehen, ein schumpeterscher Herausforderer, also der die etablierten Player mit einem eigenen Ansatz ja, herausfordert, Marktanteile gewinnt, weil der Ansatz eben einfach überzeugend ist. Und wir reden hier über das Unternehmen Schustermann und Borenstein. Die betreiben eine große Plattform, bestsecret.de. Das ist ein zugangsbeschränkter Bereich, wo man eben ja Markenklamotten mit Rabatt kaufen kann. Und dieses Geschäftsmodell, egal ob der Modehandel steigt oder schrumpft, im Moment schrumpft er, dieses Unternehmen wächst einfach. Also hat ein Track Record über 5 bis 10 Jahre, dass die diesen Markt outperformen. Und das ist für mich auch ein Indikator dafür, dass die Branche vielleicht nicht die Traumbranche ist, die man jetzt aus Makrosicht kaufen würde, aber eben top-down dieses eine Unternehmen in diesem Markt heraussticht und eben ja ein Outperformer in diesem Markt ist. Und das ist für uns dann zum Beispiel auch. Das ist für uns dann auch ein spannendes Investment und haben wir auch in den Top 10. Drittes Beispiel, also wie kann man auch einen Mehrwert generieren, indem man eben mehr sieht als der Markt? Auch das passiert immer wieder. Es gab eine Anleihe von der Raffinerie Heide. Hier haben wir eben gesehen, dass es eine Off-Balance-Struktur gibt, wo am Ende Umlagen gezahlt wurden an die Holdinggesellschaft in Malta. Und wir haben eben gesehen, dass diese Umlage nicht durch Kosten unterlegt war. Das heißt also, dass hier eigentlich das Ertragspotenzial für den Eigentümer viel, viel höher war, als es der Anleiheemittent ausgewiesen hat. Ich drück's mal so aus. Und mehr möchte ich da gar nicht suggerieren oder irgendwelche schlafenden Hunde wecken. Aber auf jeden Fall, also das sind dann so Momente, das sind wirklich Sternstunden des Kreditinvestors, wenn man eben. Man sieht den Abschluss 1, sieht die Ertragskraft, man sieht den Abschluss 2 und sagt, warte mal, da sind doch jetzt, also ein zweistelliger Millionenbetrag ist bei dem einen mehr, als was du mir bei dem anderen gar nicht verrätst. Und das ist natürlich dann auch ein Indiz, wo man sagt, das hat er ja ganz geschickt gemacht, kaufe ich. Also weil eben das Risiko, ohne dass man es sieht, dann eigentlich ein bisschen geringer ist, als es der Markt eigentlich einpreist. Also das war eine von den Dreifach C-Plus-Anleihen, die wir in 2022 noch im Portfolio hatten und wo wir einfach eine Rückzahlung zu 100 bekommen haben und vorher schön zu unter 100 einsammeln konnten, weil eben nicht alle diese Selbstsicherheit hatten, was sie dort eigentlich tun und dann eben, oh, ich jetzt die Rückzahlung doch nicht kriege, dann gebe ich halt so 99 so 2 Wochen vorher ab. Da haben wir dann natürlich eingesammelt. Ja. Also das sind wirklich die Sternstunden und das sind jetzt mal so drei Beispiele, wie man dann eben, ja, wie man diese Perlen entdeckt. Also lange Laufzeit, wie ist die Krisenresilienz über die Zeit? Wachstumsunternehmen, also Outperformer innerhalb ihres Marktes und dann eben so Off-Balance-Strukturen, also wo man mehr sieht als der Markt. Und da muss man eben halt wirklich tief unter die Motorhaube schauen. Und solche Erfolgsgeschichten freuen uns natürlich, weil uns das natürlich auch, das ist ja am Ende auch unsere Arbeit. Und das ist dann schön, dass die sich auch auszahlt.
Wie geht man denn da praktisch vor? Geht man an eine Börse, lässt sich da, ich meine, ihr investiert ja fast überwiegend in euronotierte Anleihen. Das heißt, geht man da an eine Anleihebörse, listet sich alle Unternehmensanleihen auf und geht dann kennzahlenbasiert vor, dass man das dann nochmal filtert und aus dem gefilterten Ergebnis, da geht man dann in die Bilanzen rein, in die Abschlüsse, in die Langzeit. Daten und Zeit rein oder wie kann man sich das praktisch vorstellen, so ein
Ja, also
Tag
am Ende muss man
im Leben
gestehen,
eines Fondsmanagers?
es gibt irgendeinen Auslöser, was weiß ich, irgendeine Rückzahlung, dass wir sagen, wir brauchen jetzt mal wieder neue Investments. Also wir stehen im Moment davor, dass wir nach unserer Einschätzung in den nächsten 6 Monaten einige Rückzahlungen bei uns im Portfolio haben werden. Das löst heute schon den Bedarf aus, vorbereitet zu sein, also worin wir dann investieren. Das ist immer wieder so ein wiederkehrender Prozess. Ja, am Ende ist die Wahrheit, wir kommen eben über die Rendite. Wir gucken dann an, welche Unternehmen stecken da dahinter. Wir sehen im Markt 700 Anleihen. Also das ist sozusagen der Pool, in dem wir fischen. Das ist jetzt der Euro-Anleihen-Bereich. Dann haben wir natürlich einige Bereiche, wo wir sagen, da machen wir gar nichts. Also Stichwort Banken, die fallen dann schon mal weg. Das müssten auch über 100 Anleihen sein. Dann gibt es ein paar Emittenten, die wir natürlich schon kennen. Dann gibt es ein paar Emittenten, die wir schon ausschließen. Dann gibt es ein paar Emittenten, wo wir sagen, die müssen wir uns nochmal angucken. Oder dann gibt es einen Trigger, dann kriegen wir irgendeine Nachricht, okay, die Banken haben jetzt refinanziert oder es steht eine neue Emission an oder es wurde irgendeine Übernahme getätigt oder es wurde irgendein Unternehmensteil abgespalten oder. Oder es gibt auch mal einen Dip, wo man sagt, okay, das könnte, kann ja immer positiv, also man kann es ja als Chance sehen, man kann es aber auch als Risiko sehen. Also das sind dann auch Momente, wo wir sagen, wir bewerten die Situation nochmal neu. Und in der Tat, also wir bewegen uns jetzt auch schon 10 Jahre in diesem höherverzinslichen Bereich. Also von daher haben wir einen relativ starken Durchblick. Wir kennen die Emittenten und trotzdem gibt es halt immer wieder Verschiebungen und Entwicklungen, die dann eben eigentlich uns dazu anhalten, auch alle 6 bis 12 Monate den Blick auf jedes einzelne Unternehmen nochmal neu zu schärfen. Und das ist halt auch ein Fulltime-Job.
Ja, verstehe. Was mir bei der Durchsicht des Portfolios aufgefallen ist, vielleicht können wir das einfach nochmal so ein bisschen exemplarisch rausnehmen. Und da war ich doch ein bisschen erstaunt. Also zum einen, dass es also relativ viele sogenannte Hybridanleihen gab, was ja so eine Anlageklasse ist, die vermutlich selbst ja ein Anleiheanleger so begrifflich kaum gehört hat. Vielleicht magst du gleich nochmal 2, 3 Worte dazu sagen, was ist eine Hybridanleihe und warum emittiert man überhaupt eine Hybridanleihe und nicht eine in Anführungsstrichen normale Anleihe? Und das Zweite, was mir dann aufgefallen ist, in dem Zusammenhang, dass relativ viele Titel auch variabel verzinst sind. Das heißt, ich habe ja einen Sockelzinssatz, auf den sich der Coupon bezieht, plus einem Prozentsatz, der eben fix draufgeschlagen wird als Verzinsung. Und damit, selbst in Niedrigzinsphasen, käme man auf eine recht satte Verzinsung. Und das wiederum von Unternehmen, die auch aus meiner Sicht eher konservativ aufgestellt sind. Also hier beispielsweise eben die Hannover Rück oder die Douglas, die du ja schon benannt hattest, oder auch eine BayWa, ja, also die wirklich in sehr, sehr konservativen Geschäftsfeldern unterwegs sind mit relativ gut kalkulierbaren Zahlungsströmen. Warum emittieren die dann Anleihen mit solchen Bedingungen, was ja für die Unternehmen entsprechende Kosten auch nach sich zieht?
Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, die einzelnen Frageteile so ein bisschen auseinander klamüsern. Also Hybridanleihen sind bei uns im Portfolio beigemischt. Unsere Zielbeimischungsquote liegt bei 10%. Aktuell sind wir ein bisschen drüber, 11-12%. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Das bewerten wir mit jedem Wachstumsschritt, bewerten wir neu, ob wir dann eben auch nochmal Hybridanleihen nachkaufen oder nicht. Wir hatten vorhin ja schon mal so dieses Thema Tranchierung, also der Kapitalstruktur. Und diese Hybridanleihen stehen quasi zwischen dem Fremdkapital mit Zinszahlungsverpflichtung und Rückzahlungsverpflichtung und dem Eigenkapital, wo man ja sagen kann, das wird nie zurückgezahlt. Das ist ja ewiges Kapital. Und es gibt halt die Chance auf eine Dividende und auf eine Partizipation, am Ende eine unendliche Partizipation an einem steigenden Unternehmenswert. So, das sind die beiden Extreme und dazwischen sind diese Hybridanleihen. Was zeichnen Hybridanleihen aus? Die haben auch einen Coupon. Üblicherweise, ich rede jetzt mal über das marktübliche, die marktübliche Konstruktion. Üblicherweise gibt es dann einen Zinssatz, ich sage jetzt mal zwischen 5 und 8%. Der wird dann auch gezahlt und dann nach fünf Jahren hat das Unternehmen erstmalig die Möglichkeit, dieses Hybridkapital zurückzuzahlen zu 100. Und wenn es das nicht macht, dann gibt es einen sogenannten Zinsreset, also eine Zinsneufestsetzung. Und da muss man dann in die Anleihebedingungen schauen. Südzucker hat das sehr elegant gestaltet. Die haben sich eine Kondition da reinschreiben lassen, die eben dazu geführt hat, dass es sich für die lohnt, diese Hybridanleihe nicht zurückzuzahlen. Deswegen finden wir diese Südzucker-Hybridanleihe zum Beispiel nicht so spannend. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Emittenten, die sagen, okay, wir wollen dieses Hybridkapital begeben und sind eben bereit zu akzeptieren, dass eben nach 5 Jahren, wir wollen es ja zurückzahlen oder refinanzieren. Und wenn wir das nicht machen, dann kriegen die Investoren, ja, also im Immobilienbereich dann, ich sage jetzt mal, 1% bis 2 Prozentpunkte mehr, was für diesen Bereich extrem viel ist. Gibt aber auch viele Industrieunternehmen, insbesondere aus Österreich, die dann eben Zinsstep-up von 5 Prozentpunkten akzeptieren. Ja. Das heißt, sie haben aus wirtschaftlicher Sicht einen extrem hohen Anreiz, diese Anleihe auch dann nach den 5 Jahren nach Emission dann auch zurückzuzahlen. Und jetzt ist es so, dass diese Zinszahlung ausgesetzt werden kann. Wenn diese Zinszahlung ausgesetzt wird, aus Investorensicht, ja, dann sind damit auch zukünftige Dividendenzahlungen blockiert. Ja. Und wenn das Unternehmen irgendwann wieder Dividende ausschütten will, dann muss es erst alle Zinsen auf die Hybridanleihe gezahlt haben. Das ist jetzt mal die Investorensicht. Was ist eigentlich der Charme? Was ist eigentlich der Charme für die Unternehmen? Die Unternehmen haben quasi ein eigenkapitalähnliches Instrument. Also diese Hybridanleihe wird ganz oder teilweise eben auf das Eigenkapital eingerechnet und nicht auf die Fremdverschuldung. Da gibt es entsprechende Regularien, die sich die Ratingagenturen gegeben haben, wie sie dieses Kapital behandeln in der Ratingbetrachtung. Also es unterstützt quasi das Rating bei einer großen Wachstumsinvestition, ermöglicht eben auch, dass Kreditgeber sagen, okay, wir haben ja noch nachrangiges Kapital, was auch mit haftet, also bevor wir hier irgendeinen Schaden nehmen. Also die halten damit sozusagen, andere Kapitalgeber halten damit ihr Risiko geringer. Und dafür kriegen aber die Hybridkapitalanleihegläubiger eben auch mehr Zinsen als alle vorrangigen Gläubiger. Also das ist so ein bisschen, kann man sagen, der Deal. Und ja, haben wir jetzt viel oder wenig davon? Also wie gesagt, 10% ist unsere Zielquote. Wir mögen nur Anleihen, die auch diese Hybrid-Anleihezinsen zahlen. Also haben auch nur Anleihen drinne, die diese Anleihezinsen zahlen. Ich glaube, mit Anton hatte ich auch einen Podcast, wo wir schon über die Arista-Hybridanleihe gesprochen haben. Das ist eine Schweizer Frankenanleihe. Die haben eine Zeit lang die Zinsen nicht gezahlt und wir sagen eben, die haben den Turnaround geschafft. Die reporten ihre Verschuldung immer inklusive Hybridkapital, haben auch schon die Euro-Hybridanleihe zurückgezahlt und nach unserer Einschätzung ist der nächste logische Schritt, dass die eben auch diese Schweizer Frankenanleihe vorzeitig also was heißt vorzeitig, also zu 100 dann zurückzahlen. Also das ist dort zum Beispiel der Investment Case. Das ist jetzt in der Phase, wo man eben diese variable Verzinsung hat. Und dann haben wir andere Anleihen, wo wir eben noch innerhalb dieser ersten 5 Jahre sind. Da werden eben die Zinsen gezahlt. Irgendwann kommt der Zins-Step-up. Wir legen eben Wert darauf, dass ein hoher Anreiz für den Emittenten besteht, eben diese Hybridanleihe dann auch nach 5 Jahren vorzeitig zu 100 zurückzuzahlen. Das ist für uns der Investment Case. Es gibt auf Hybridanleihen spezialisierte Fonds. Das sehen wir nicht. Wir sehen es als Bereicherung unseres Investmentuniversums, um es mal so zu sagen. Ja.
Ja, also
Die
gewisse
Variable.
Ähnlichkeiten mit Preferred Shares sind ja bei der Hybridanleihe dann auch da
Eigentlich kann man
tatsächlich, ne?
sagen, das ist vergleichbar. Ja. Also es ist vergleichbar, genau. Also auch da ist es so, wir hatten bei Global Shiplease, die hatten eine tolle Anleihe, die wurde uns zurückgezahlt und dann haben wir gesehen, okay, die haben ja noch Preferred Shares draußen. Da haben wir die dann gekauft als Anleihenersatz, so will ich das mal ausdrücken. Und das war auch ja ein sehr ertragreiches Investment. Und das ist im Prinzip von der Struktur ähnlich. Ja. Und wenn Global Ship Lease jetzt die Zinsen auf diese Preferred Shares eben nicht mehr zahlt, dann dürfen die auch keine Dividendenauszahlung mehr leisten.
Genau.
Und von daher, also so kann man sich das schon vorstellen. Aber auch da kommt es eben auf den Einzelfall an. Also man sollte wissen, was man dort tut, wo man sich in der Struktur befindet. Also wir sehen so ein paar schwedische Immobilienemittenten, wo der eine oder andere Investor vielleicht auch mal nicht so genau hingeschaut hat, in welche Struktur er da investiert. Da haben wir so ein bisschen die Finger davon gelassen. Das war auch gut im Nachhinein. Also nicht einfach stumpf kaufen. Wir sehen auch ein paar Wir sehen auch ein paar Hybridanleihen, Foslo und so weiter, wo ich ganz ehrlich bin, also da reicht uns die Rendite nicht. Ja? Also 4% Coupon in der heutigen Zeit und dann Kurs knapp unter 100. Also wir rechnen da genau nach. Foslo finden wir ein gutes Unternehmen, aber der Ertrag muss halt auch stimmen und wir sehen eben Alternativen. Also von daher sind wir dort und waren schon immer und bleiben auch Bottom-up-Investor. Und diese Anleihen, möglicherweise hast du die jetzt mit zu den variabel verzinslichen Anleihen gezählt. Für uns im alltäglichen Geschäft sind das fixierte Coupons. Aber ja, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo eben möglicherweise ein Zins-Step-Up kommt. So, dann die variabel verzinslichen Anleihen, ganz spannendes Feld. Wir sehen da ganz, ganz viele Emittenten, die in 2020, 2021 Anleihen emittiert haben. Diese variabel verzinslichen Anleihen haben üblicherweise ein Pricing von 3 Monats Euribor plus x Basispunkte. Der 3 Monats Euribor war lange Zeit ja null oder sogar negativ. Und dann gibt es da einen sogenannten Floor, das ist die Untergrenze. Die war dann bei 0% plus x Basispunkte. Das waren eben oft dann 400 Basispunkte, 375, 300, wie auch immer. Dann war das eben eine 4% Anleihe, ja, in der alten Welt, in 2021. Jetzt hat sich die Welt weitergedreht und der 3-Monats-Euribor liegt jetzt bei 3,9%, also knapp 4%. Es sind die gleichen Unternehmen mit sehr, sehr guten Geschäftsmodellen, die jetzt auf die gleiche Anleihe eben nicht mehr 4% nur zahlen müssen, sondern eben 4% plus diesen 3-Monats-Euribor, der jetzt bei knapp 4% liegt, also die jetzt fast 8% Zinsen zahlen. Und diese Anleihe Subkategorie, die finden wir extrem spannend, weil sich eben an den Bonitäten unten drunter nichts geändert hat, aber die Rendite einfach richtig lecker ist, um das mal so auszudrücken und ja, wirklich. Und jetzt wurde uns sogar eine variabel verzinsliche Anleihe im Februar vorzeitig gekündigt, das fanden wir gar nicht gut. Das war nämlich eines von diesen tollen Unternehmen. Letztes Jahr im Dezember war auch eine Kündigung von Aurelius und so weiter. Das ist ein bisschen schade, aber es gibt auch noch viele variabel verzinsliche Anleihen da draußen. Und die Wahrheit ist auch, wir sehen, dass im Moment eine sehr, sehr hohe Refinanzierungsaktivität im Markt stattfindet, auch auf der Bankenseite, also Termloans. Also diese Termloans, die die Banken rausreichen, das ist standardmäßig quasi die sind standardmäßig variabel verzinst. Und da ist die Standardkonditionen sind da eben 3 Monats Euribor plus 400 oder plus 425 oder plus 375 für so einen B-Plus-Emittenten, also für dieses Risiko, was man dann investiert. Und auf der anderen Seite sehen wir dann eben Emittenten, die jetzt mit Anleihen auf den Markt kommen, mit 5% oder 6% fixiertem Coupon für 5 oder 6 Jahre. Wir wissen alle nicht, wie die Inflation sich weiterentwickelt. Alle hoffen natürlich, dass die Inflation runtergeht. Es gibt natürlich auch Risiken. Aber dann sagen wir, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Und wir waren bei 15% variabel verzinslichen Anleihen im Portfolio, bewegen uns jetzt so bei 17-18%, also sind auch bereit, das noch auf Richtung 20% aufzustocken, werden sicherlich hier und da auch mal eine Rückzahlung bekommen, das ist halt so. Aber fühlen uns mit dieser Beimischung extrem gut aufgehoben und einfach kaufen, liegen lassen. Wichtig ist, dass das Unternehmen funktioniert, also ganz, ganz wichtiger Bestandteil. So, und Hannover Rück, hattest du genannt als Einzelbeispiel. Ja, das ist auch als variabel verzinsliche Anleihe, aber dieser Coupon wird erst in 2033 neu bestimmt. Aber es ist formal als variabel verzinsliche Anleihe geführt. Also eigentlich ist das Zinsänderungsrisiko extrem. Also nee, anders. Dadurch, dass eine variabel verzinsliche Anleihe ist, ist es in unseren Kennzahlen als Anleihe mit geringem Zinsänderungsrisiko. Wir haben es aber bei uns im Portfolio, weil es unsere Top-Bonität ist, mit unserer längsten Laufzeit, die wir im Portfolio haben. Und eigentlich sehen wir das als Absicherung, falls die Zinsen schnell runtergehen, was wir nicht erwarten, dass dann diese Anleihe extrem performt. Und wir haben ein extrem solides Geschäftsmodell, was auch inflationsgeschützt ist. Also ist eigentlich genau das, was wir als Anleihegläubiger suchen. Die zahlen uns fast 6% Coupon, also weil es für diesen AA-, also was ja eine Top-Bonität ist, für diesen Emittenten eine nachrangige Finanzierung ist. Aber das ist ja für uns okay, weil wir ja eh aus einem Bereich kommen, also wo wir ja eben selbst nachrechnen und sagen, okay, der Cashflow passt. Und es gibt natürlich steigende Versicherungsrisiken, aber diese steigenden Versicherungsrisiken werden eben auch jedes Jahr neu eingepreist und es gibt eben diese Verhandlungen für diese Versicherungskonditionen und Hannover Rück wie andere Player im Versicherungs- und Rückversicherungsbereich schaffen es eben, sich dieses Risiko auch vergüten zu lassen. Und von daher ist das ein super attraktives Geschäftsmodell und diese Anleihe ist nicht nur Ertragsbringer, sondern eben auch eine Absicherung bei Zinsänderungen.
Portfolio, Stichwort, deiner Meinung nach, wie breit gestreut sollte denn so ein Portfolio sein? Sprich, wie viele Emissionen sollten sich da im Topf befinden? Und in dem Segment, in dem du unterwegs bist, wie hoch ist denn da so historisch die Ausfallwahrscheinlichkeit bzw. die jährliche Ausfallquote?
Ja, das sind zwei Fragen. Ich versuche die mal einzeln zu beantworten. Also das eine ist Streuung. Also unser Zielportfolio liegt bei 50 bis 80 Titeln. Da sind wir jetzt genau in der Mitte mit 67 Anleihen von 63 Emittenten. Also das ist für uns gut. Können wir uns jetzt nach hinten lehnen und ausruhen, einfach nur die Zinsen kassieren? Nein, ganz so einfach ist es nicht. Also weil wir eben hier und da vorzeitige Rückzahlungen bekommen. Oder auch mal eine spannende neue Emission dabei ist. Also wir verlieren, kann man sagen, pro Monat 1 bis 3 Investments verlieren im positiven Sinne, weil wir entweder verkaufen, weil der Kurs zu gut gelaufen ist, weil wir verkaufen, weil wir sagen, okay, die operative Entwicklung gefällt uns nicht, oder weil wir eine vorzeitige Rückzahlung bekommen und wir füllen diese verloren gegangenen oder diese dann nicht mehr bestehenden Investments auch wieder mit neuen Investments auf. Also da haben wir jetzt für uns eine Streuung gefunden, von der wir überzeugt sind, dass das die richtige Balance ist für auf der einen Seite Risikostreuung und auf der anderen Seite aber auch Alpha-Potenzial. Also Alpha-Potenzial heißt natürlich schon, dass wir bei der einen oder anderen Anleihe sagen, nein, da sind wir nicht mit dabei, weil uns das Potenzial nicht gefällt oder das Risiko zu hoch ist und dafür gewichten wir eben andere Themen über. Kommen wir dann sicherlich gleich noch drauf, gewichten wir andere Themen über, eben bei diesen Outperformern, wie zum Beispiel Schustermann und Borenstein, eine unserer Top-10-Positionen, oder Techem, da gewichten wir dann eben über, wo wir dann besonders überzeugt sind. Also für uns, unsere persönliche Antwort ist 50 bis 80. In den Top-10-Positionen haben wir, die Top-10 sind immer so 25 bis 30% jetzt, historisch. Das finden wir auch okay, weil das eben die Titel sind, wo wir besonders überzeugt sind und dann eben sagen, wenn wir besonders überzeugt sind, dann ist es auch legitim, diese überzugewichten und sind natürlich einer besonders strengen Prüfung haben die dann bestanden, ne? Um das mal so auszudrücken. Ausfallrisiken insgesamt im Markt, da ist eine Sache ganz wichtig. Also wenn eine Anleihe ausfällt, also formal als Default oder Selected Default geratet wird, dann kann das mehrere Gründe haben. Also entweder hat der Emittent seine Rückzahlung oder seine Zinszahlung nicht geleistet, weil er nicht konnte oder nicht wollte, oder es gab eben ein Angebot, diese Anleihe zu unter Par umzutauschen, wie auch immer, also ein Restrukturierungscase. Das ist dann alles ein Default. Da die Default-Quoten sind relativ niedrig, auch wenn man die letzten Jahre anschaut, bewegt sich das in so einer Spanne von 2 bis 3%. Hat man dann immer einen Totalverlust, also ist der Markt wegen dieser Defaults um 2 bis 3 Prozentpunkte runtergegangen, hat er deswegen gelitten? Nein, so ist es nicht. Also eine Anleihe ist nicht pauschal wertlos, bloß weil es ein Default ist. Es gibt dann eben Umtauschangebote und dann ist also die Durchschnitts, das nennt man Loss Given Default. Also der Verlust im Falle eines Defaults ist dann eben nur 40%. Also im Durchschnitt bekommt man eben noch 60% des ursprünglichen Wertes und deswegen ist der Schaden dann eigentlich nur 0,4% mal die 2 bis 3%, den der Markt tatsächlich aus diesen Default-Anleihen bekommt. Aber es ist Bestandteil des Marktes. Wer die Medien aufmerksam verfolgt, wird den einen oder anderen kritischen Fall auch kennen. Also die Adler Group mit so ein paar Wohnungen auch in Berlin war vor ein, zwei Jahren recht groß in der Presse. Die Signa Group, Elbtower und so weiter, also der Herr Benko, ist auch Anleiheemittent, ist ein Thema, wo wir einen Bogen drum gemacht haben. Also man kennt diese Unternehmen dann auch teilweise. Und ja, das ist natürlich auch eine Alpha-Quelle, diese Fettnäpfchen auszulassen. Aber es ist eben Unterschied, 2 bis 3% Default-Quote heißt eben nicht 2 bis 3% Verlustquote. Es gibt Anleihen, die zu 100% ausfallen, also die dann wertlos werden. Aber es gibt eben auch Anleihen, die dann noch 60, 70, 80% Wert haben. Und im Durchschnitt, sagen die Marktstatistiken, haben die dann immer noch einen Wert, auch trotz Default dann noch von 60%. Und deswegen ist der Schaden aus diesen Default-Anleihen eben deutlich geringer als diese Default-Quote.
Die Zeit ist schon fortgeschritten. Daher meine Abschlussfrage, weil du es eben selber angesprochen hast. Die Welt ertrinkt ja geradezu in Schulden, insbesondere die öffentlichen Haushalte. Für die wird es ja, na, oder ist ja prinzipiell immer eng. Und hier sind die Zinskosten ja mittlerweile ein ganz entscheidender Faktor. Glaubst du tatsächlich, die Zinsen bleiben noch längere Zeit auf einem höheren Niveau, steigen eventuell sogar noch, oder sehen wir bald die Zinswendenwende? Persönliche Einschätzung.
Also, das Faszinierende ist, wir sehen bei dem 3-Monats-Euribor im Moment noch überhaupt gar keinen Rückgang. 3-Monats-Euribor heißt, der Marktpreis dort, die Zinsentwicklung für in 3 Monaten. In 3 Monaten ist Juni, also eigentlich die EZB ihre Zinsen das erste Mal senken. Also ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Zuckungen nach unten sehen. Also diese Zinsentwicklung zeigt sich erstaunlich robust. Und deswegen und ich ehrlich gesagt, ich gehe sogar so weit, dass die Notenbanken das größte Glück dieser Welt hatten, dass es jetzt diesen Inflationsschub gab, weil man jetzt wieder eigentlich in der alten Schule der Notenbankpolitik ist und dass man jetzt wieder eine positive Realverzinsung hat, dass die Notenbanken auch wieder Anleihebestände runterfahren können. Das heißt, nach vorne haben sie wieder extrem viel Handlungsspielraum und diesen Handlungsspielraum, den sie jetzt nach den 10 Jahren vorher Krisenmanagement zurückgewonnen haben, den werden sie jetzt natürlich versuchen, so lange wie möglich zu verteidigen. Das ist das eine. Also ich glaube, die Notenbanken, wenn sie es selbst und alleine entscheiden könnten und nicht von der Politik beeinflusst wären, die würden das einfach so lassen, wenn sie könnten, solange jetzt die Inflationszahlen sich jetzt ungefähr auf diesem, ich sage jetzt mal 3%, und ich meine jetzt hier auch nicht Headline, sondern die Core Inflation, die Kerninflation, also losgelöst von den kurzfristigen Treibern, solange die ungefähr auf dem Niveau bleibt. Also wird sich das so bei 1, 1,5 Prozentpunkten über dieser Kerninflationsrate. Ich glaube, da würden das die Notenbanken gerne verankern. Und noch weiter ihre Bestände abbauen. Die Politik ist natürlich ein bisschen anders gestrickt, aber muss natürlich eigentlich auch erkennen, dass dieser Inflationsschub die eigene Ertragsbasis, also die Steuerbasis extrem erhöht hat und quasi der Staatsverschuldung auch geholfen hat. Von daher haben wir hier in der Politik zwei unterschiedliche Kräfte. Die einen, die sagen, oh, Zinsen, das ist ja dann weg. Vermögen am Ende, was dann umverteilt ist und was im Haushalt verfügbar sein muss und nicht für andere Sozialausgaben oder was auch immer zur Verfügung steht. Auf der anderen Seite, diese Inflation hilft natürlich auch, diese Staatsverschuldung nach und nach zu deflationieren. Das heißt, mal gucken, was da so rauskommt. Also wir gehen davon aus, dass wir jetzt nicht eine schnelle Wende von der Zinswende sehen, sondern dass die höheren Zinsen ein bisschen stickiger sind. Vielleicht ist es auch nur eine Hoffnung. Wir sind nicht die perfekten Volkswirte in unserer Investmentphilosophie. Wollen wir immer ein Alpha gegenüber dem Markt haben, also eine Prämie gegenüber dem Zinsniveau. Aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt darauf spekulieren, dass Zinsen schnell runtergehen oder lange hoch bleiben oder wie auch immer. Von daher nagel uns da nicht auf irgendeine volkswirtschaftliche Prognose fest. Aber wenn wir eine Prognose geben müssten, dann würde ich sagen, die Zinsen, die Notenbanken werden bis auf Weiteres, solange der politische Druck nicht zu groß wird, werden die versuchen, ihre zurückgewonnene Handlungsfreiheit nach vorne so lange wie möglich zu verteidigen. Und die packen das dann in schöne Worte, dass sie sich noch nicht ganz sicher sind und immer noch nicht ganz sicher sind und noch nicht genügend Konfidenz haben, dass das alles und so weiter und so weiter. Und am Ende sozusagen lassen sie einfach das Wasser den Rhein runterfließen und die Zeit für sich laufen, um diesen Handlungsspielraum zu erhalten.
Dann, Norbert, vielen Dank für die Einschätzung und vielen Dank für den Einblick in das Leben eines Anleihenportfolio-Managers. Und wer mehr wissen möchte über den FU-Fonds Bonds Monthly Income, der findet sämtliche Informationen dazu auf der entsprechenden Seite. Also der Fonds hat eine eigene Seite, bonds-monthly-income.de. Das Ganze ebenso wie den Hinweis auf die Hemann Vermögensverwaltungs AG, die den Fonds ja verwaltet. Packen wir in die Notizen zur Podcast-Folge zum Video. Und Norbert, du hast ja schon genug offene Enden gelassen für ein weiteres Gespräch. Und dann werden wir sehen, ob wir eine Zinswende gehabt haben oder nicht. Bis dahin wünsche ich dir weiter glückliches Händchen und alles Gute für deinen Fonds.
Danke, Luis.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.